Ja, Geschwister, liebe Gäste, ich bin froh, heute hier zu sein. Ich bin sehr froh, euch das Wort Gottes weiterzugeben. Gute Kost. Und ich hoffe auch, dass ihr heute gestärkt rausgeht, dass ihr ermutigt werdet. Mich hat es auch gerade sehr ermutigt, so diese Zeugnisse zu hören. Auch wie Gott wirkt, ja, in jedem Einzelnen. Schön, ja, es zeigt doch, dass Gott lebt, dass wir ihn brauchen. Wir haben vorher dieses Lied gesungen, Stille vor dir. Ich glaube, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen stille werden, ganz ruhig. Und ich bete. Herr Jesus, wir wollen wie Maria, Herr, wollen wir zu deinen Füßen sitzen. Wir wollen jetzt alles ablegen, was uns beschäftigt. Wir wollen deinen Worten lauschen, Herr, denn es sind Worte des Lebens. Es sind so wichtige Worte, Herr. Es ist Wahrheit. Wenn wir in dieser Welt sind, Herr, ja, kommen uns verschiedene, in Anführungsstrichen, Wahrheiten entgegen, Herr, und am Ende stellt sich heraus, dass es doch Betrug war und Lüge. Aber du betrügst uns nicht. Du bist Wahrheit in Person. Und du gibst uns dein Wort. Und daraus dürfen wir lernen. Es tröstet uns, es ermahnt uns, es baut uns auf. Herr, und vor allem, es offenbart dich. Ich danke dir dafür, Herr. Und so bete ich, Herr, dass du mir hilfst, dass ich auch in dieser Vollmacht, Herr, dein Wort weitergebe. Die Passage, die wir heute behandeln werden. Dass du sprichst durch den Geist, dass Kraft ausgeht. Und dass wir auch verändert rausgehen, Herr. Nicht, weil ich so toll rede, sondern weil du wirkst, weil du lebst. Deshalb sind wir auch hier, Herr. Amen. Mein Text heute finden wir in 1. Korinther Kapitel 1. Diejenigen, die eine Bibel dabei haben, schlagen gerne mit mir auf. 1. Korinther Kapitel 1. Die Torheit vom Kreuz. So ist der Titel meiner Predigt, die Torheit vom Kreuz. 1. Korinther Kapitel 1 ab Vers 18. 18 bis, ich lese bis 24. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist der Text heute und meiner Gewohnheit nach gehen wir ganz normal Vers für Vers durch. Nehmen diese Verse auseinander und schauen schlicht und einfach, was sagt Gott hier? Was will Gott damit sagen? Was will er uns damit auch sagen? Wenn ihr die Bibel oder gerade den Korintherbrief mal durchgelesen habt, dann könnt ihr leicht feststellen, dass diese Gemeinde sehr, sehr viele Probleme hatte. Sehr viele interne Gemeindeprobleme. Wir lesen zum Beispiel, dass es in der Gemeinde Streitigkeiten gab. Es gab Eifersucht, Zwietracht, Unzucht, Stolz, Rechtsstreit, Spaltungen, Missbrauch von Abendmahl, falsche Lehren, ja, zum Beispiel, es gibt keine Auferstehung der Toten, ja, und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Probleme, warum auch Paulus diesen Brief schreibt, um den Korinthern Anweisung zu geben, zu sagen, wie sie zu handeln haben. Das ist wichtig. Schreibt sogar, schaut mal her, in Kapitel 3, schreibt er: Und ich, Brüder, also Kapitel 3, Vers 1, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid noch fleischlich, denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Ja, so muss Paulus an die Korinther schreiben. In vielem sind sie noch sehr unreif und handeln fleischlich, weltlich. Ja. Diese ganzen Probleme, die ich auch hier genannt habe, und die in der Gemeinde sind, die entstanden vor allem durch den ganzen Einfluss des Umfeldes, auch durch die Kultur. Ja, wir waren in Korinth. Und die Gläubigen in Korinth, die haben natürlich vor ein Leben gelebt, nicht im Glauben, und haben die ganzen Sachen, von denen sie beeinflusst waren, von denen sie geprägt waren, mit hineingenommen in die Gemeinde. Und unter anderem war dort vor allem der Einfluss der Philosophie. Der Philosophie. Ja, was sehen wir in dieser Philosophie? Das ist ein Mensch oder Menschen, die losgerissen sind von dem lebendigen Gott, von dem wahren Gott. Ja, die versuchen aus sich selbst heraus, aus eigener Kraft, aus ihrer eigenen Weisheit, aus ihrer eigenen Logik, ihrem Verstand, versuchen sie so die großen Fragen des Lebens zu klären. Was ist der Sinn im Leben? Worauf kommt es an? Warum bin ich hier? Was kommt nach dem Tod? Ja? Und man versucht sich ein großes, umfassendes Bild zu machen über alles und will diese großen Fragen des Lebens auch mit der eigenen Vernunft, mit der eigenen menschlichen Weisheit beantworten und klären. Mit seinem ganzen Wissen. Ja? Und darin können aber auch Götter und Gottheiten vorkommen, ja? Die man mit einschließt in diese Philosophie, in dieses menschliche Denken. Aber wir wissen, Geschwister, und das möchte ich euch ans Herz legen, wir wissen, dass der Mensch, der losgelöst ist von Gott und von Gottes Wort, er irrt. Er irrt. Ja, so ein menschliches Denken, menschliche Weisheit, menschliche Philosophie, sie sind trügerisch, weil sie von dem wahren Gott der Schrift abweichen. Sie stellen dir vielleicht ein anderes Gottesbild vor. Ja, als Paulus in Athen war, waren dort zig Gottheiten. Aber das entspricht nicht dem wahren Gott. Das haben Menschen sich ausgemalt, ausgedacht. Es ist menschlich ausgedachte Weisheit, die in Gottes Augen Torheit ist, weil es von der Schrift abweicht. Wenn ich so an heute denke, mit was wir heute zu kämpfen haben, durchaus sind es auch Philosophien, auch griechische Philosophie, ja, kann man an den Universitäten belegen. Es gibt verschiedene Ideologien, ja, Weltanschauungen, wie sehe ich die Welt, was ist wirklich wahr, meine Sicht ist wahr, ich denke mir meine Wahrheit aus. Wir sehen es auch in der Evolution, die ja angeblich auch als Wissenschaft eingestuft wird. Ja, Evolution, die möglichst Gott ausgrenzen will, man versucht alles irgendwie logisch zu erfassen, aber möglichst Gott nicht. Und an das klammern sich die Menschen. Die Menschen denken, sie sind so weise, sie sind so klug, sie haben es begriffen. Und sie irren. Sie irren. Fällt gerade spontan dieser Spruch einer Sprüche. Einem Mann erscheint ein Weg richtig und am Ende ist es der Weg zum Tod. Viele meinen sie, sie denken, ja, ich hab die Wahrheit erkannt. Ich lebe meine Wahrheit aus, es ist der richtige Weg meiner Ansicht nach und am Ende führt er ins Verderben. Ins ewige Verderben, ist harte Wahrheit, gell? Und dann werden wir als Christen sagen, ihr seid intolerant. Ihr predigt nur Jesus Christus, er die einzige Wahrheit. Aber das ist für mich Nächstenliebe. Denn wenn ich den Leuten bestätige, geh deinen Weg, du gehst auch der Wahrheit nach. Und er am Ende ins Verderben geht. Was ist da Liebe? Liebe ist, wenn ich Menschen die Wahrheit erzähle, auch wenn sie ihr nicht gefällt. Ist egal. Aber sie müssen die Wahrheit hören. Sie müssen gewarnt werden. Sie müssen wissen, wer ist der wahre Gott? Kein zurechtgebastelter Gott, sondern vor wem werde ich wirklich stehen? Ja, spielt keine Rolle, was ich mir ausdenke. Diese Gedanken zählen nicht. Es zählt, was ist Realität? Das finden wir im Wort Gottes. Genau. Und die Griechen vor allem in Korinth, sie waren damals von diesem Denken, von diesen Philosophien sehr vereinnahmt, ja, diese Gedanken. Sie wollten vor allem auch glänzende Redner haben, ja, so wie ich jetzt hier dran stehe. Glänzende Rhetoriker, kunstvolle, ausgearbeitete Reden, gefüllt mit diesen menschlichen Weisheiten. Das waren Leute, die waren angesehen, denen hat man zugejubelt. Ja, Prestige. Darauf waren die Griechen aus. Sie wollten das. Sie wollten diese menschliche Weisheit. Und die Gläubigen aus Korinth, die dann Christen wurden, die nahmen das auch mit in die Gemeinde. Sie waren davon geprägt. Und dadurch entstanden auch Probleme. Sie hatten diesen Hintergrund. Ja. Das führte zu vielen Problemen. Und eines davon, ein Problem, das will ich heute behandeln, das ist hier im ersten Kapitel, das Evangelium. Das Evangelium, die Torheit vom Kreuz. Lasst uns nochmal lesen, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz. Was ist das Wort vom Kreuz? Wenn ich es ganz kurz beantworten soll, es ist das Evangelium. Es ist die frohe und die gute Botschaft. Das können wir schon herleiten aus dem Vers davor, in Vers 17. Schaut mal her, was Paulus sagt. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Und dann sagt er, denn das Wort vom Kreuz. Hier geht es um die frohe Botschaft, um die kraftvolle Botschaft des Evangeliums. Das Wort vom Kreuz. Und dieses Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Für wen? Wenn ich interessant, dieses griechische Wort Torheit, Moria lautet es, es bedeutet Narrheit. Es ist idiotisch, Dummheit, Verrücktheit. Ja, wir haben, um es nochmal zu wiederholen, die Griechen damals, sie wollten gerade diese menschliche Weisheit hören, diese schönen, klingenden Philosophien, neue, tiefe Gedanken über das Leben, aber die Botschaft vom Kreuz, dieses Evangelium, das ist so lächerlich, zu einfach, zu unkompliziert, zu erniedrigend, Es kann doch nicht so einfach sein, dass der Sohn Gottes ans Kreuz geht und dann stirbt und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Was ist das für eine Botschaft? Wo ist die Redeweisheit? Wo sind die tiefgründigen Gedanken? Nein, es bleibt die Botschaft vom Kreuz. Schaut mal, was Paulus sagt in Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 1. Ich lese ein bisschen weiter. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, also menschliche Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Paulus sagt, ich komme nicht so, wie ihr mich erwartet, wie die ganzen Griechen ihn erwarten, in dieser glänzenden Rede. Er kommt mit der schlichten Botschaft vom Kreuz. Jesus, der Gekreuzigte, war sein Inhalt. Und das war für die meisten Torheit. Und für die Gemeinde in Korinth, für sie war die Gefahr da. Ich meine, sie sind ja zum Glauben gekommen. Wie? Ja, durch das Evangelium. Sie haben es gehört, sie haben es angenommen, sie haben Buße getan, sind zum Glauben gekommen. Aber für sie bestand die Gefahr, dass sie diese Botschaft vom Kreuz gering achten, geringschätzen, abstufen, wieder in eine andere Richtung gehen, in schöne Rede, Rhetorik, Philosophie. Und Paulus sah die Gefahr und schreibt diesen Brief, weil er kennt ihre Prägung, er kennt ihren Hintergrund. Es ist so, wie wenn ihr den Galaterbrief lest, wo wir sehen, dass die Christen wieder zurück ins Gesetz wollen, zurück zu den Gesetzen. Und so hier bei den Korinthern, zurück zu der Philosophie. Paulus warnt und sagt, nein, bleibt bei der Botschaft vom Kreuz. Für wen ist genau diese Botschaft Dummheit, Torheit? Nun, hier heißt es, für diejenigen, die verloren gehen. Für diejenigen, die verloren gehen. Wer sind diejenigen, die verloren gehen? In 2. Korinther lesen wir, steht es sehr ähnlich drin, 2. Korinther 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen. Das sind die Menschen, die verloren gehen, die nicht glauben. Für sie ist diese Botschaft, das Evangelium, Torheit, Dummheit, Verrücktheit, lächerlich, brauche ich nicht. Wisst ihr, es ist interessant, hier wird im nächsten Vers wird auch ein Grund genannt, warum ist es denn Dummheit, warum ist es Torheit? Wird ein Grund genannt, ich denke, es gibt mehrere, aber einer wird hier auf jeden Fall genannt. Denen der Gott dieser Weltzeit, also der Teufel, die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also ein Grund wird hier genannt, warum für die Ungläubigen das Wort vom Kreuz eine Dummheit, eine Torheit ist. Warum können sie es nicht verstehen? Warum ist es für ihn verhüllt? Weil Satan sie verblendet hat. Sie sind blind. Wie eine Decke vor den Augen, wie ein Vorhang. Sie hören es und verstehen es nicht. Sie sehen es und sehen es doch nicht und sind blind. Es bleibt Torheit. Erster Korinther 2, Vers 14 sagt Paulus, der natürliche Mensch aber nimmt, also der Mensch, der ohne Gott lebt, er nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, er nimmt diese Botschaft nicht an. Ich will euch was auf den Weg mitgeben, gerade wenn ihr auch Zeugnis gebt, wenn ihr mit Leuten ins Gespräch kommt über den Glauben, vielleicht auch über das Bücherregal, ja, kann alles sein. Dann müssen wir von vornherein schon wissen, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, wenn wir ihnen das Evangelium präsentieren, ist die einzige Botschaft, die rettet. Dann seid euch bewusst, oder werden wir uns bewusst, dass es für diese Menschen Torheit ist. Es ist Dummheit. Es ist lächerlich. Viele zeigen es vielleicht offensichtlich. Manche sind eher ruhig, sagen nichts. Vielleicht belächeln sie es auch innerlich. Aber das ist die Haltung, die die Welt hat an diese Botschaft. Es ist Torheit. Es ist ein Ärgernis. Aber ich will euch ermutigen, weil, wisst ihr, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede, dann liegt meine Hoffnung nicht beim Menschen. Ich hoffe nicht drauf und denke, oh, bitte, vielleicht versucht er und komm und... Mein Vertrauen, wenn ich Menschen Zeugnis gebe und wenn ich ihnen das Evangelium gebe, liegt allein in Gott. Dass ich weiß, er ist derjenige, der wirkt, der den Menschen die Augen aufmacht und sie dann empfänglich werden. Und dann ist es keine Torheit mehr. Dann ist es keine Dummheit mehr. Und wir merken, wir hatten Gespräche und Menschen haben positiv reagiert sogar. Und sie sind zum Glauben gekommen. Und was sagen wir dann? Herr, preis den Herrn, Gnade über Gnade. Herr, du hast Gnade walten lassen. Du hast die Augen geöffnet. Und diese Menschen kommen zum Glauben. Herr, aber würdest du nicht eingreifen? Sie wären weiterhin unter dieser Blendung Satans und würden weiterhin sagen, Torheit, Torheit. Dummheit. Deswegen, wenn ihr anderen Menschen Zeugnis gibt, das Evangelium gibt, setzt eure Vertrauen nicht auf den Menschen. Setzt sie allein auf Gott. Redet mit allem Eifer, redet mit überredenden Worten, mit aller Kraft, sehr wichtig. Aber seid euch bewusst, dass es nicht unsere Aufgabe ist, dass Menschen wiedergeboren werden. Die Wiedergeburt erzeugt Gott selbst. Der Mensch kann es nicht in sich selbst. Er kann nicht mal den Glauben in sich selbst erzeugen. Es ist eine übernatürliche Gabe, die Gott geben muss. Sehen wir in Philipper 1 ganz deutlich. Der Glaube ist seine Gabe. Es erleichtert mich oft. Es erleichtert mich oft sehr. Dass es in Gottes Händen liegt. Wo waren wir? Das Wort vom Kreuz ist für diejenigen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit, aber nicht für alle. Für die Gläubigen ist es was? Für die Gläubigen ist es, also die errettet werden, so heißt es hier, Gottes Kraft. Dynamis, griechisch. Von diesem Wort leiten viele dann das Wort Dynamit ein, wo Kraft ausgeht, Bewegung stattfindet, ja, kommt von Dynamis. Römer 1,16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Diese Botschaft, die Gott uns anvertraut hat, ja, das ist hier, das Evangelium. Das Evangelium beginnt nicht ab Matthäus, das Evangelium geht durch die ganze Schrift. Ja, schon in 1. Mose geht's los. Die gute Botschaft vom Kreuz. Dieses Evangelium hat Kraft. Es verändert Menschen komplett von innen heraus, macht sie neu zu einer neuen Schöpfung. Also sagen, am Anfang war ich auf diesem Weg, jetzt bin ich auf dem anderen Weg. Komplette Gesinnung oder Änderung der Gesinnung. Kompletten neuen Weg, der eingeschlagen wird. Es ist die Kraft Gottes. Es ist ganz wichtig, ja. Es liegt nicht daran, wie überzeugend ich jetzt zum Beispiel zu euch rede oder auch zu Ungläubigen rede, wie begeistert ich davon bin, wie viel Eifer ich davon habe. Es ist gut, dass ich das habe. Aber es sind nicht mal nur die Worte, die ich rede, sondern es ist die Kraft, die in den Worten ist, die hinter diesen Worten steht. Die Kraft, die aus diesem Buch kommt. Dadurch wird Kraft ausgehen und die Kraft geht durch den Heiligen Geist aus und Gott verändert. Er verändert Menschen komplett. Und das ist die Kraft, die jeder von uns erfahren hat, der gläubig ist. Gott wirkt mit einer kraftvollen Botschaft, durch den Heiligen Geist wirkt er und verändert uns von innen heraus. Und uns werden auf einmal die Lichter aufgetan. Und wir sehen. Vorher sagen wir Torheit, Dummheit. So waren wir alle. Und jetzt sagen wir Weisheit, Kraft. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind. In 2. Korinther gibt es nochmal einen schönen Vers, der zeigt, wie wird das sichtbar, diese Kraft, wie zeigt die sich? Guck mal, da sagt er, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, ja, es werde Licht, kennt das aus der Schöpfung, ja, und Gott sprach und es geschah. Und Gott sagt, es werde Licht und wisst ihr, was bei der Schöpfung passiert ist? Da wurde es Licht. Wisst ihr, was beim Evangelium passiert? Als wir auch noch ungläubig waren, was passierte da? Schaut mal her. Er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das heißt, durch das Evangelium wird verkündigt und Gott spricht, es werde Licht. Das heißt, Kraft geht aus, der Heilige Geist geht aus und in unserem Herzen keine Blindheit mehr, keine Finsternis mehr, es werde Licht und es ward Licht und ich konnte sehen. Geschwister, ich will es euch ans Herz legen, die Botschaft, die wir hier haben, es ist wichtig, dass wir diese Botschaft kennen. Nicht oberflächlich, tiefgehend, inhaltlich korrekt, weil das ist die Botschaft, die Kraft hat. Wenn ich Menschen erzähle, du wirst durch Werke errettet, liegt darin keine Kraft. Weil das ist eine Lüge, das ist ein Betrug. Wenn ich den Menschen predige, du wirst aus Glauben errettet, allein aus Glauben durch Christus Jesus, dann liegt darin Kraft. Weil das ist die Botschaft, die Gott, es ist seine Botschaft. Er ist der Autor, wir sind diejenigen, die es getreu weitergeben. Diese ganzen anderen Philosophien, Ideologien, Evolution und so weiter, das sind vielleicht Botschaften, die sind vielleicht unterhaltsam. Vielleicht verändern sie auch im gewissen Sinne. Aber sie können dich nicht komplett neu machen, von innen heraus, eine neue Natur schenken, ewiges Leben geben. Dort wird diese Kraft nicht frei. Dort werden vielleicht andere Kräfte frei, keine guten. Aber nicht diese Kraft, die uns zum ewigen Leben bringt, ja. Also was wir hier merken, allein am ersten Vers, ich werde die anderen Verse ein bisschen schneller machen, sonst können wir zu langsam voran. Aber wir sehen, hier sind zwei Gruppen. Ja. Es gibt die Gläubigen, für sie ist es Gottes Kraft. Es gibt die Ungläubigen, für sie ist es Ärgernis, Torheit, Dummheit. Ja. Geht weiter, Paulus geht weiter und sagt, denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich wegtun. Es ist interessant, Paulus zitiert hier eine Stelle aus Jesaja 29, Vers 14, wo es, wenn man so den Kontext beachtet, geht es darum, dass Gott die Feinde, nämlich die Assyrer, schickt, um Jerusalem zu erobern, zu belagern und sie zu bekämpfen. Und die Führenden Jerusalems, sie denken, ja, sie handeln jetzt schlau und weise, auf Menschenweise, ja. Menschliche Weisheit, menschliche Klugheit. Und sie rufen Ägypten. Und fragen Ägypten, sagen, helft uns und errettet uns von den Assyrern. Und Ägypten hilft nicht. Ägypten hilft nicht. Und dann kommt man in Not und in Verzweiflung. Und dann sagt die ganze menschliche Weisheit zusammen. Denkt man, was macht man jetzt? Dann geht jede menschliche Weisheit zugrunde. Und Gott sagt, also auch zum Volk Israel, ich will euch was beibringen, ich will euch was sagen. Verlasst euch nicht auf Ägypten. Verlasst euch nicht auf eure menschliche Weisheit. Ich mache alles zunichte. Ich mache all diese Menschen, ich mache sie zunichte. Eure ganzen ausgeklügelten Pläne, ich mache sie zunichte. Aber ich rette euch trotzdem. Wisst ihr, wie Gott Israel gerettet hat? Nicht durch menschliche Weisheit. Schickt einen Engel. Und der bringt 185.000 Soldaten auf einen Schlag um. Das ist auch eine Antwort. Schnell. Gott antwortet. Und Israel soll erkennen, vertraue auf den Herrn, auf ihn, auf seine Weisheit, nicht auf Menschenweisheit. Und ich denke auch, das ist das, was die Korinther hier lernen sollen. Ja? Geht weg von dieser menschlichen Weise, von diesen Philosophien. Gott macht all das, er macht es zunichte, er verwirft es. Das Einzige, was noch durchdringt, das ist Gottes Weisheit, nämlich im Evangelium. Diese Botschaft bleibt hier und jetzt und bis in alle Ewigkeit. Aber die menschlichen Philosophien, Ideologie, das wird alles vergehen. Gott vernichtet es sogar jetzt schon, indem sein Evangelium triumphiert und Menschen rettet. Aber vor allem denke ich auch, wenn Menschen vor dem Thron Gottes stehen, werden sie erkennen, was haben wir geglaubt, was haben wir uns ausgedacht, was haben wir Falsches auch den Menschen weitergegeben. Und Gott steht da mit seinem glorreichen Evangelium von Jesus Christus und sagt, diese Weisheit besteht und der Rest wird zunichte gemacht. Korinther, vertraut auf das Evangelium. Geht nicht zu dieser Philosophien. So will ich es auch uns ans Herz legen. Bleibt bei dem Evangelium. Bleibt bei dieser Botschaft, die so tiefgehend ist. Sie ist tief, wenn man daran gräbt und forscht. Aber für den Ungläubigen ist es einfach nur eine Torheit. Was Dummes, was zu Simples. Und sagt er weiter, wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo der Wortstreiter dieses Zeitlaufs? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Einige gehen ja davon aus, dass Paulus wieder Jesaja zitiert, Kapitel 19 und 33, wo es auch darum geht, dass Gott diese menschliche Weisheit oder dass diese menschliche Weisheit über Gottes Weisheit nicht triumphieren wird. Gott steht immer drüber. Ja, er steht immer drüber und er wird es immer sein. Ja. Wer will Gott einen Rat geben? Wer will ihn beraten? Wer will sagen, Herr, du musst hier weiser handeln, du musst hier klüger, besser handeln. Ja? Da ist kein Wortstreiter, da ist kein Schriftgelehrter, da ist kein Beratschlager, kein Weiser, der sich mit Gott anlegen kann. Alle ihre Argumente werden am Ende ins Wasser fallen. Ich muss immer an, wie hieß dieser Wissenschaftler? Stephen Hawking. Der verstorben ist, hat auch also interessante Wissenschaft betrieben, sehr interessant, aber er hat auch vieles versucht zu erklären, was man nicht erklären kann auf rein logischer Basis. Und man versucht, Gott rauszunehmen. Diese Menschen, sie werden vor Gott stehen und sagen, was habe ich gemacht? Diese ganze menschliche Ausgeklügeltheit und Weisheit, sie wird zugrunde gehen. Gott wird alles zunichte machen, wird keiner sein, der Gott irgendwie korrigieren würde, ihn beraten würde. Sein Evangelium steht. Ja. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Warum ist es für die Welt Torheit? Ja, weil sie verblendet sind, aber auch weil das Herz so verdorben ist, sagen die Menschen sich, es ist zu entwürdigen, sich dieser Botschaft zu beugen. Das brauchen wir nicht. Warum auch? Und so spalten sie sich selber ab von dem Heil. Und gehen freiwillig diesen Weg des Verderbens. Und Gott gefiel es, durch diese Botschaft zu demütigen. Zu demütigen. Und Menschen, die vielleicht auch im Unglauben sterben, sie werden vor Gott gedemütigt und werden sehen, hätte ich doch dem Evangelium geglaubt. Aber hier auf Erden war es für mich nur Torheit. Jetzt merke ich, was für eine Weisheit. Aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Schüsse sind nicht. Ich denke mal, was für ein großes Privileg ist es, dass wir hier sein dürfen. Dass wir dies, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß zu 100%, hätte ich den Geist Gottes nicht, wäre nicht in mir, wäre nicht in mir. Ich weiß, diese Botschaft wäre für mich Torheit. Jesus steht auf aus den Toten. An den glaube ich, er soll ein Gott des Lebens sein. Er lebt auch jetzt. Was ist das? Ich weiß, ich würde so reden. Hallo. Aber wisst ihr, das zeigt mir nochmal, es ist nochmal so ein Indiz, dass man errettet ist. Der Geist Gottes in einem sagt, dass das Wahrheit ist und dass man sogar darin Gewissheit bekommt. So wie man die Gewissheit bekommt, ein Kind Gottes zu sein. Es ist wahr und ich kann davon nicht los. Ich weiß, es ist wahr. Es ist keine Einbildung. Ich weiß, Gott bezeugt mir durch den Heiligen Geist, das ist wahr. Und ich hoffe, ihr geht auch mit dieser Gewissheit hin und wisst, das ist wahr. Deshalb kommt ihr hierher und wollt hören vom Wort und seid begierig nach der unverfälschten Milch. Weil der Geist es in euch wirkt. Die Welt erkennt es nicht, aber wir erkennen es, wenn uns die Augen aufgetan sind. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Wisst ihr, die Juden waren diejenigen, die Zeichen fordern wollten. Wunder. Sie wollten sie von Jesus sehen. Haben sie sie von Jesus gesehen? Reichlich. Sehr viel. Viele steht gar nicht hier geschrieben. Viele Wunder hat Jesus getan. Zeichen. Und was sehen wir am Ende? Sie bleiben trotzdem ungläubig. Stur. Ärgern sich über ihn. Es ist interessant, wenn man bei Fruchtenbaum sagt, es gibt drei Wunder, drei Zeichen, die nur der Messias tun kann, die sonst kein anderer tun kann. Und das waren zum einen die Heilung eines Aussätzigen, es war das Austreiben eines Dämons, aber von einem Menschen, der stumm war, und drittens die Heilung eines Blindgeborenen. Also nicht der erst mit der Zeit blind wurde, sondern der schon auf die Welt blind geboren wurde. Ja? Und Jesus, wir sehen Matthäus 8, Matthäus 12, Johannes 9, Jesus heilt sie alle. Und die jüdischen Führer, sie müssen eigentlich erkennen, das ist der Messias. Er ist es. Nein. Das heißt, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Treibt die Dämonen aus mit Beelzebul. Dem Teufel, ja, das wirft man Jesus vor. Jesus hat diese ganzen Wundertaten getan, die Zeichen getan. Sogar die Juden haben es sogar noch weiter von den Aposteln gefordert, dass sie Zeichen und Wunder tun. Ja. Paulus sagt ja, aber ich bin beauftragt, nicht diese Zeichen zu tun. Er hat auch welche getan, aber seine Aufgabe war, das Evangelium zu verkündigen, die Botschaft vom Kreuz. Das reicht, um Menschenleben zu retten und um komplett zu verändern. Das reicht. Aber wie reagieren die Juden darauf? Sie wollen das sehen, Zeichen, mehr, mehr. Sie bleiben trotzdem ungläubig. Die Griechen, sie fordern Weisheit, ja, griechische Sophia. Sie wollen schön ausgeschmückte Reden, philosophische Gedanken, was wir schon hatten, ja. Aber es ist die Botschaft vom Kreuz. Das passt nicht ins griechische Denken hinein. Paulus sagt, ich predige Christus. Wir sehen das an ganz, ganz vielen Stellen, wenn ihr in der Apostelgeschichte lest. 2. Korinther 4, 1. Korinther 1, Galater 1, Galater 3, 2. Korinther 4, Vers 5. Der Inhalt vom Evangelium ist die Person Christus. Es geht um ihn. Und ihn predigt er. Und deshalb, weil er da ist, weil er präsent ist, ist es für die Juden ein Ärgernis. Jesus war für sie ein Ärgernis und die Apostel, die ihn gepredigt haben, für sie ist das Evangelium und somit Jesus auch ein Ärgernis. Der gekreuzigte Messias, der sie doch vor der römischen Herrschaft befreien sollte, geht stattdessen am Kreuz und stirbt schmachvoll und demütig. Was ist das? Ja, so erfüllte sich diese Stelle: Siehe, ich lege in Zion ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ist interessant, dieses Wort Ärgernis. Griechisch Skandalon bedeutet Anstoß, ja, Ärgernis, wie gesagt, es ärgert. Es löst ein Verhalten aus, welches einen ins Verderben führt. Ich ärgere mich, aber dieses Ärgern bringt mich ins Verderben. Und Jesus war diese Scheidewand an ihm. Er war für einen auf der einen Seite der Retter. Er sagt, wer an mich glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Der wird errettet werden. Für die anderen, die sagen, du bist für mich ein Ärgernis. Deine Botschaft ist für mich ein Ärgernis. Du bist für mich eine Schande. Ich will das nicht. Für sie wird er was? Nicht zum Retter. Für sie wird er zum Richter. Zum Richter Gott, damit der Feuertaufe kommt. Das ist interessant, ja, auch wenn wir mit Leuten reden, wir merken, über Gott reden viele so, ja, Gott. Schöner allgemeiner Begriff, Gott, wir reden über Gott. Ja, alle sind zufrieden, alles gut, ja, in anderen Religionen gibt es Gott, gibt es auch Götter, Gott ist gut. Werd konkret und red von Jesus, dann geht's los. Dann geht's los. Für die Juden ein Ärgernis, ein Skandal. Für die Griechen eine Torheit, heißt es hier. Ja, wir hatten es schon, es passt nicht in das Denken, es ist Dummheit. Und jetzt guckt mal her, eine ganz wichtige Wahrheit, und dann komme ich hier schon zum letzten Vers. Die hat mich sehr berührt. Guckt mal, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich lese nochmal ab Vers 23. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Anstoß und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl, jetzt sagt er wieder, Juden als auch Griechen, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Guckt mal, ihr müsst euch das so vorstellen, Paulus redet, er predigt das Evangelium von Stadt zu Stadt zu Stadt, das ist eine Riesenmenge, ihr seid jetzt die Menge. Hier sitzen Juden, hier sitzen Griechen. Und er predigt. Predigt. Und die Botschaft geht an alle hinaus. Kommen alle zum Glauben? Nein. Für einen Teil, ich würde sogar sagen für einen Großteil, bleibt es Torheit und bleibt es Ärgernis. Für einen anderen Teil wird es Weisheit und Gottes Kraft. Und dieses Wort, schaut mal, den Berufenen selbst aber, in diesem Wort Berufenen, da steckt dieses Wort Ruf drin. Es bedeutet Ruf. Es gibt in der Schrift einen allgemeinen Ruf, so wie ich predige und sage, glaubt, tut Buße, das ist so ein allgemeiner Ruf. Ja? Kennt ihr, ich weiß nicht, Billy Graham, kennt ihr das früher, diese ganzen Worte? Vollkommen so, er ruft hinaus, ja? Botschaft geht an alle. Heißt nicht, dass alle zum Glauben kommen. Dann gibt es einen effektiven Ruf, wo Gott ruft, und dieser Ruf wirkt immer. Wenn Gott ruft, wirkt es immer. Und das ist so eine Art Ruf. Wir können es zum Beispiel, da gibt es verschiedene Stellen, ich lese jetzt eine vor. 2. Timotheus heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Gott ruft, das ist wie der Ruf zu Lazarus, könnte man das sehen, ja? Tote werden lebendig. Jesus ruft, Lazarus komm heraus aus dem Grab. Und was ist die Folge? Lazarus bleibt nicht liegen. Er kommt raus, er reagiert auf diesen Ruf. Dieser Ruf hat Macht, dieser Ruf hat Leben. Und wenn das Evangelium verkündigt wird, wird Kraft ausgehen. Dieser Ruf geht aus und Gott ruft. Effektiv. Und ruft nicht alle, und kommen einige. Und kommen, und für sie wird es die Jalousie werden weggenommen. Und sie erkennen das Evangelium in all der Fülle. Ja, und da sind dann, wie es heißt, den Berufenen selbst, aber sowohl Juden als auch Griechen, also einige Juden, einige Griechen, sie kommen und schließen sich an, weil Gott ruft. Und er macht geistlich Tote, geistlich lebendig. Durch das Evangelium, durch die Kraft. Das heißt hier zum Beispiel, ich habe mir in Epheser 2, 4, Gott, aber der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, also die Bibel nimmt kein Wort, tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, aus Gnade seid ihr rettet. Diese Gnade beinhaltet dieses von Tod zum Leben. Vor Tod, Torheit zum Evangelium, jetzt Leben. Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Komplette Wandlung. Weil Gott ruft. Mit einem heiligen, mächtigen Ruf. Und das gilt hier in dem Vers den Berufenen, den Gerufenen. Schön, oder? Schwester, ich will es euch weitergeben. Wir können uns nicht zu einem Christen machen. Es ist unmöglich. Es geschieht nicht aus eigener Kraft, es geschieht durch Gottes Kraft, durch seinen Ruf. Und wenn er ruft, glaubt mir, dann entsteht Leben. Dann entsteht Leben. Und ihr seid der Beweis dafür. Dass ich hier stehe, bin auch ein Beweis. Dass Gemeinden da sind, sind der Beweis dafür, dass Gott ruft und es entsteht geistig Leben. Und so möchte ich abschließen mit dem Vers, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe, damit niemand sich rühme. Ich hoffe, wir können diese Botschaft verinnerlichen, haben wieder ein Stück weit begriffen, dass die Botschaft vom Kreuz ist, wie mächtig sie ist und was sie aus uns macht. Lasst uns aufstehen. Lasst uns gemeinsam beten und ich mache dann das Schlussgebet. Jesus, danke dir, dass du uns so sehr geliebt hast, Herr. Herr, wir waren dir nicht egal. Du hast uns, wie Lazarus, Herr, hast du uns aus dem Grab gerufen. Du hast uns lebendig gemacht, Herr. Und wir können sagen, ja, wir haben Buße getan, Herr. Ja, wir haben geglaubt. Ja, wir harren aus im Glauben. Ja, das tun wir, Herr. Und dann blicken wir zurück und können uns doch nicht selber rühmen, Herr, weil wir einfach nur sehen, Herr, dass alles Gnade ist. alles Gnade, Herr, dass wir hier stehen dürfen, dass wir das Evangelium beherzigen dürfen, dass wir dich sehen dürfen, dass es dir so gefallen hat, Herr, dich uns zu offenbaren. Hier ist ein großes Privileg, ein großes Vorrecht. Wer sind wir? Einfache Männer und Frauen, die hier stehen. Warum ich? Warum wir? Warum ist das Evangelium keine Torheit mehr für uns? Und der Grund ist, weil wir deinen Sinn haben, den Sinn Christi, weil wir deinen Geist haben, weil du mit einer übernatürlichen Kraft, Herr, in unser Herz geschlagen hast und alles wurde komplett verändert. Und wir sehnen uns nach dir und sehnen uns nach deiner Gegenwart und auch nach der Gegenwart, ja, in deinem Reich, in dem Himmel, wo wir dich sehen werden, Herr. Amen.